Hallo und herzlich willkommen. Fabrik der Zukunft. Der Podcast für Inspiration aus Produktion und Logistik. Mit cleveren Konzepten und smarten Technologien für deine Fabrik. Mein Name ist Tobias Herwig. Schön, dass du wieder mit dabei bist, wenn es darum geht, die Fabriken von heute nach vorne zu bringen. Heute reden wir über die Feinplanung in der Produktion, wir reden über APS-Systeme und KI, wir reden über die Frage, wie das heute ausschaut und wie so ein Prozess oft in Silos und mit Excel abläuft, und wir schauen uns an, wie das Ganze besser funktioniert in der übergreifenden Feinplanung der Produktion. Wir reden auch ganz viel über die Praxis heute, wir reden über die Frage, für wen, für welche Industrien ist es relevant. Wir schauen uns ein Praxisbeispiel aus der Elektronikproduktion an und schauen, was man da auch von der Einführung eines APS lernen kann. Über all diese Themen rede ich heute mit Daniel Jakob. Er ist CEO und Inhaber von Starteam Global. Das ist ein globaler Produzent von Leiterplatten mit Werken in China, Thailand und Italien. Mein zweiter Gast heute ist Dr. Christian Scherer. Er ist Co-Founder und Head of Sales bei Pilot. Er ist ein Anbieter eines KI-basierten APS-Systems zur Feinplanung und er hat am KIT im Bereich KI promoviert. Hallo Daniel, hallo Christian, willkommen im Podcast.
Hallo zusammen.
Hallo Tobias.
Wir fangen an mit dem Thema Feinplanung in der Produktion, und Christian, ich möchte mich zuerst mit dir darüber unterhalten, wie läuft das grundsätzlich ab? Ja? Ich habe schon bei der Einführung von APS geredet, von der Feinplanung selber. Welche Planungsprozesse siehst du da Stand heute in der Produktion?
Ja, also die Produktionsplanung selbst ist eigentlich ein Überbegriff für eine Planung, die auf tatsächlich mehreren Ebenen stattfindet. Und wie es eigentlich in der Regel überall beginnt, ist zuerst mal mit einer sehr langfristigen Planung. Das ist die strategische Planung, bei der es darum geht, wo baue ich überhaupt meine Werke hin, reichen meine Werke aus, muss ich gegebenenfalls Werke dann tatsächlich auch erweitern. Also alles, was die strategische Planung angeht. Und dann wird eigentlich von einem sehr langfristigen Forecast, wird das dann stückweise, je kurzfristiger ich in die Zukunft schaue, desto weiter wird das Ganze wirklich aufgedröselt dann auf einzelne Produktgruppen, auf Einzelprodukte tatsächlich. Und diese Forecasts, die fließen dann ein in eine sogenannte Grobplanung. Und bei diesem Grobplanungsprozess, da werden Ressourcen in der Produktion meistens ganz ignoriert oder zumindest nur sehr grob betrachtet. Und dann wird das Ganze runtergebrochen, welches Material brauche ich eigentlich wann, damit ich meine Aufträge tatsächlich fertigen kann. Und dann kommt der Sprungpunkt und auch der Punkt, wo es dann meistens, im Chaos ausartet, was Planung angeht, oder wo dann auch oft mit Excel geplant wird. Du hast das vorhin eingangs kurz erwähnt. Das ist so der Punkt der Feinplanung. Nämlich, wenn ich dann tatsächlich berücksichtigen möchte, welche Maschinen, welche echte Kapazität im Werk habe ich eigentlich zur Verfügung. Und da geht es dann wirklich darum, die verschiedenen Bereiche der Produktion, die Arbeitsgänge etc. zu betrachten und zu schauen, wie im Detail verwende ich meine Maschinen und mein Personal, um meine Aufträge rechtzeitig für meinen Kunden produzieren zu können.
Okay, das ist dann der Prozess der Feinplanung. Und wie muss ich den Begriff APS einordnen?
Gut, Advanced Planning System, ja, oder Advanced Planning and Scheduling System, dafür steht es tatsächlich. Tatsächlich ist der Begriff gar nicht so scharf, denn es gibt APS-Systeme, die nur sehr kurzfristig die Feinplanung übernehmen. Es gibt auch APS-Systeme, die noch möglichst viel versuchen, von der Grobplanung eigentlich aus dem ERP rauszunehmen. Aber was jedes APS macht, ist tatsächlich diesen Schritt der Feinplanung, den ich gerade beschrieben habe, nämlich welche Maschinen, welches Personal verwende ich wie optimalerweise, um möglichst effizient und pünktlich zu produzieren.
Das heißt, Feinplanung ist quasi der Prozess und APS, Advanced Planning and Scheduling System, ist dann quasi die Lösung oder die Software, die das Ganze unterstützt. Ja.
Exakt. Ja. Exakt, ja. APS ist die Lösung, die diesen Prozess unterstützt oder möglichst automatisiert, ja.
Du kommst ja viel rum, siehst viele Fabriken. Würdest du sagen, dass dieser Prozess der Feinplanung eher über- oder eher unterschätzt ist?
Das ist eine sehr, sehr, sehr spannende Frage. Ich glaube, dass er zum Teil unterschätzt wird. Ich glaube aber auch, dass es einige Unternehmen da draußen gibt, einige produzierende Unternehmen, die der Meinung sind, sie bräuchten es dringend und bräuchten es vielleicht eigentlich gar nicht unbedingt. Und deswegen muss man sich das wirklich genau anschauen und vielleicht auch zur Frage kommen, wann brauche ich denn eigentlich eine Feinplanung? Wann ist denn das eigentlich wichtig für mich? Und da gibt es so ein paar relativ einfache Kriterien, die man sich anschauen kann. Ja? Die Frage ist zum Beispiel, wie viele Arbeitsgänge habe ich denn eigentlich in meinem Werk? Und gibt es starke Abhängigkeiten dieser Arbeitsgänge? Gibt es zum Beispiel tiefe Stücklisten, dass ich zuerst beispielsweise in der, nehmen wir mal die Elektronikfertigung, ja, eine Bestückung, ich bestücke eine Leiterplatte und dann muss ich aber vielleicht noch eine Metallkomponente bauen und die kommt dann da noch mit rein und dann wird vielleicht noch Leiterplatte und Metallkomponente wieder montiert. Ja, auf einmal habe ich mehrere Arbeitsgänge, die hängen voneinander ab. Ich muss nämlich erst das eine fertig machen, bis ich das nächste anfangen kann. Das ist so eine Komplexitätsstufe. Also viele Arbeitsgänge, die nacheinander folgen und die Abhängigkeiten voneinander haben. Tiefe Stücklisten. Rüstzeiten ist immer ein Thema. Ja, also Beispiel Metallverarbeitung. Drehen, fräsen, bohren, ja, das sind alles Prozesse, da muss ich rüsten. Und wenn ich jetzt noch eine Montage habe, bei der dann tatsächlich gar nicht die Maschinen im Fokus stehen, sondern der Mensch, wie viel Personal habe ich, was kann das Personal überhaupt, wie sind die Skillsets, das sind dann alles solche Ausbaustufen, die Schritt für Schritt die Komplexität in der Feinplanung explodieren lassen. Mhm. Und jetzt mal andersrum, wenn ich zwei Produktionslinien habe, und zwei Baugruppen und die eine Baugruppe läuft den ganzen Tag in genau einer Variante auf einer Linie und die zweite Baugruppe läuft den ganzen Tag auf der zweiten Linie, ja gut, dann brauche ich nicht groß planen. Das kann ich dann wirklich auch im Excel machen oder eigentlich brauche ich dann gar keine Planung. Und das ist einfach so die erste Frage, die ich mir stellen würde als produzierendes Unternehmen. Wie schwierig ist denn meine Planung eigentlich? Was macht denn meine Planung so schwierig?
Du hast vorher gesagt, dass die meisten Unternehmen das wahrscheinlich unterschätzen. Was ist es für dich da so die Erklärung, warum viele die Bedeutung nicht richtig einschätzen können?
Läuft ja irgendwie. Ne? Ich glaube, das ist so die kurze Antwort. Läuft ja irgendwie. Also wir sehen das in der Disposition. Da gibt es eigentlich immer Planer. Ja. Immer. Egal, ob ich ein gutes ERP habe, ein schlechtes ERP. Selbst wenn ich kein ERP habe, dann gibt es irgendwie Planer und die machen die Disposition. Und dann gibt es den Schritt der Feinplanung. Und da gibt es einen Wildwuchs, dass es nicht mehr feierlich ist. Also das reicht von, es gibt einen Feinplaner, der plant mit Excel, dann geht es in die Produktion. Und dort, die Produktion ist eigentlich wie so ein schwarzes Loch, was tatsächlich dann Feinplanung angeht. Ja? Weil gibt es dann die einzelnen Bereiche und dann wird hier nochmal was gedreht und da nochmal was gedreht. Ich habe es oft genug erlebt, da habe ich den Feinplaner, die Feinplanerin gefragt, was passiert denn eigentlich mit deinem Plan? Ja, der wird so ausgeführt. Ja, wird da nochmal was dran geändert? Nee, das wird so ausgeführt. Dann laufe ich in die Produktion und frage, was macht denn ihr mit dem Plan? Ja, nee, den Plan, den können wir so nicht ausführen. Da ändern wir natürlich nochmal und ändern hier lokal unsere Rüstzeiten. Und das zeigt eigentlich schon, das ist sowas, da grenzen verschiedene Abteilungen aneinander. Da gibt es Schnittstellen zwischen den Abteilungen oder Überlappe. Und oftmals geht da ganz, ganz, ganz viel Wissen irgendwo im Nirvana verloren. Und ist tatsächlich auch gerade auf C-Level dann gar nicht bekannt, was da eigentlich in Realität passiert. Das ist so unsere Wahrnehmung.
Das heißt, der Geschäftsführer denkt, es funktioniert alles und das, was du jetzt beschrieben hast, kann ja je nach Fertigungsbereich oder Produktionsbereich dann auch noch abweichend sein. Ne? Der eine macht es dann manuell, der andere mit Excel, der eine nimmt es vielleicht wirklich so wie geplant, der andere passt es dann doch wieder an. Also das, glaube ich, da ist die Vielfalt wahrscheinlich allein in einem Unternehmen schon relativ groß.
Das ist so, ja, kann ich so bestätigen. Und da hat man ja auch noch die Schichten, ne? Und da macht es die Tagschicht vielleicht wieder anders als die Nachtschicht.
Sehr schön. Wie bist du eigentlich zu dem Thema Feinplanung gekommen, Christian?
Du, meine Historie ist, ich hab tatsächlich sehr, sehr viele Jahre im Retail verbracht. Also ich habe Größenordnung 10 Jahre, 12 Jahre rund um Retail verbracht, Supply Chain Management. Habe beim letzten Startup, bei dem ich gearbeitet habe, das wurde sehr groß dann, und auch zweifach verkauft dann am Ende, haben wir eine Machine Learning-basierte Lösung an den Markt gebracht für Supply Chain Management. Und das waren eigentlich würde man sagen, es waren Dispositionsthemen. Und da habe ich mich sehr, sehr stark mit der Prozesslandschaft rund um Disposition, aber im Retail befasst. Und der Retail ist weitaus weiter, was Digitalisierung angeht, als in der Industrie tatsächlich. Die haben auch nicht das Problem, dass sie Maschinen anbinden müssen und Ähnliches, ja, aus verschiedenen Baujahren und so weiter und so fort. Außerdem gibt es viel mehr Entscheidungen noch, die getroffen werden müssen, allein durch die Anzahl der Filialen etc. Das heißt, dieser Entscheidungsprozess dort ist nochmal ein ganz anderer. Und so habe ich viele Jahre dann rund um Supply Chain Management verbracht und habe dann die Firma Pilot kennengelernt und schätzen gelernt, muss ich sagen. Und das war für mich dann ein faszinierendes Thema, weil die Feinplanung ja eigentlich exakt an die Disposition tatsächlich angrenzt. Und so habe ich dann auch festgestellt, dass zum einen diese KI-Erfahrung allein aus meiner Promotion schon, aber auch über diese vielen, vielen Jahre, die ich wirklich KI auch in solchen Riesenunternehmen, Beispiel wäre jetzt IKEA oder auch McDonald's, eingeführt habe, wie das eigentlich auch tatsächlich in der Produktion funktioniert. Und dieses Grundverständnis aus meiner Vergangenheit hat mir unheimlich weitergeholfen dann dort und natürlich auch der Pilot dann letztlich geholfen. Und auf der anderen Seite war es für mich dann spannend, wirklich auch mal Produktion zu lernen. Auch ein neues Thema. Ne?
Ja, dann merkt man dann, dass eben Produktion anders tickt und vielleicht nicht in allen Fällen so schön digital ist. Ja, ich würde es jetzt gerne wirklich direkt in die Praxis rüberbringen. Und Daniel, du bist heute mit dabei. Ich möchte mit dir über die Feinplanung bei Starteam Global reden. Und Christian hat vorhin so schön beschrieben, gut ist, wenn man so einen Prozess hat mit vielen Stufen, mit hohen Abhängigkeiten. Und jetzt lass uns mal zum Start schauen, wie ist denn das bei dir? Also ihr produziert Leiterplatten, ja, in drei verschiedenen Werken. Und ich muss sagen, ich glaube, die allermeisten, die heute hier zuhören, die kennen die Produktion von Leiterplatten nicht. Ne? Man kennt vielleicht SMD-Bestückung, also das, was danach dann passiert, aber wie die Leiterplatte entsteht, wissen wahrscheinlich wenige. Nehmen wir uns mal rein in eure Produktion. Wie wird so eine Leiterplatte produziert?
Ja, viele Menschen staunen am Anfang erstmal überhaupt, wie viele Leiterplatten jeder westliche Mensch, sage ich mal, besitzt. Im Schnitt sind es 180 Leiterplatten. Weil Leiterplatten sind ja überall drin, in LED-Lichtern, in Autos, im Handy, überall sind ja Leiterplatten. Und es sind meistens diese grünen Dinger, wo sich dann alles drauf aufbaut. Und wie diese Leiterplatte eben entsteht, das ist ein recht komplexer Prozess. Je nach Technologie, also wir bieten einlagige Leiterplatten an, bis mittlerweile 20 Lagen, HDI-Schaltung, also High Density, gerade für kleine Anwendungen wie Smartwatches oder Mobile Phones. Das sind dann ganz, ganz besondere Leiterplatten, weil sie sehr, sehr hohe Auflösung haben. Und es sind wirklich pro Produkt zwischen 25 und 45 Produktionsschritte notwendig. Das, ich mache es mal ganz einfach. Das fängt an mit dem Basismaterial, was wir einkaufen. So ein Quadratmeter groß in der Regel mit Kupferfolie. Und dann ist bei der Leiterplatte ganz wichtig, dann geht es, also wird zugeschnitten. Und jedes Produkt, wirklich jedes Produkt auf dieser Welt, hat eine individuelle Leiterplatte. Also ist alles designed für dieses einzelne Produkt. Und da fängt dann die Challenge an, weil wir haben dann, Christian hat es vorhin gesagt, da geht es ins Bohren zum Beispiel. Da haben wir heute 35 Bohrmaschinen stehen von drei verschiedenen Lieferanten, Herstellern. Die haben unterschiedliche Möglichkeiten zum Bohren. Nicht alle können das Gleiche. Also da kommt dann die Komplexität rein. Also was Christian gerade gesagt hat, war wunderbar. So, ich habe das dann immer so in meine Realität reingebracht. Und durch dieses Bohren, Aufkupfern der Löcher geht es hinterher weiter in die chemischen Prozesse, also es fängt mit Mechanik an, es geht dann in die chemischen Prozesse und wenn wir dann da durch sind, am Ende geht es wieder in die Mechanik, nämlich zum Fräsen. Fräsen, Testen, AOI, AVI und dann eben das Verpacken. Und da sind ganz viele Schritte, die natürlich einen nach dem anderen laufen müssen. Wir produzieren pro Jahr in unserem Werk in China knapp 6.000 verschiedene Produktvarianten mit Losgrößen zwischen 0,5 und 500, 600 Quadratmeter pro Los. Okay. Und diese Komplexität aus Mechanik, Chemie und dann kommt der Mensch. Hat Christian sehr schön den Ball gespielt, weil dann kommt ja sehr viel Individualität rein, sehr viel Erfahrung natürlich auch. Und dann kommt diese Komplexität und das war für uns immer oder ist heute auch noch eine riesen Herausforderung. Gleichzeitig eine Riesenmöglichkeit, uns zu verbessern. Mhm.
Du hast gerade gesagt, ihr produziert auch in Losgrößen. Du hast es jetzt in Quadratmeter angegeben. Das heißt aber auch, dass wahrscheinlich Rüstzeiten bei euch auch ein großes Thema sind. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Sehr großes Thema. Also wir haben manche Prozesse, die keine Rüstzeiten brauchen, wo einfach die Kupferstärke standardmäßig eingestellt ist. Aber zum Beispiel beim Bohren, beim Fräsen, bei all diesen Prozessen müssen beim Board Cut am Anfang schon, müssen die Maschinen individuell eingestellt werden. Und da ist es genau, wo Pilot uns heute hilft. Wir hat es uns überzeugt am Anfang? Ich habe bei uns war wirklich mit Excel geplant. Wir hatten vier Planer.
Ganz so schnell. Ich will erstmal noch darüber reden, wie es war, jetzt ohne Feinplanung. Okay. Mich würde interessieren.
Lieber nicht.
Ja, aber das ist ja spannend. Ne? Also, wir reden nachher darüber, wie sich das verändert hat jetzt mit Feinplanung. Aber nehmen wir uns mal mit rein, wie ist es denn ohne gewesen? Ne? Also, ihr habt. Oder erstmal, wie war es denn davor? Habt ihr Feinplanung dann manuell gemacht? Habt ihr gar keine Feinplanung gemacht? Also ganz ohne geht's ja nicht.
Ja, wir haben es genau wie Christian beschrieben hat, manuell gemacht. Die Daten kamen aus dem ERP ins Werk. Vier Kollegen mit Excel haben da gearbeitet. Das wird dann meistens über Quadratmeter Output pro Tag gesteuert. Also bei uns sind es 16.000 Square Feet, die wir im Moment pro Tag in Standardprodukten produzieren können. Und das wurde geplant. Und dann wurde das runtergerechnet, welche Abteilung muss wie viel machen. Und das wurde wirklich von Tag zu Tag geplant. Jeden Morgen Produktionsplanung, wo alle Abteilungsleiter zusammenkamen. Und dann wurde geschaut, reportet, wer hat wie viele gestern produziert. Und wenn natürlich zum Beispiel im Bohren zu wenig produziert wurde, stand heute die Nasslinie dahinter dann eben nur bei 70% statt teilweise leer. Und das ist ja da, wo die ganzen Potenziale verloren gingen. Und das Problem, die Komplexität an der Stelle war dann wirklich, also es gab diese Excel-Planung im Büro und dann ging es eben auf den Shopfloor. Und in China arbeiten wir mit zwei Schichten, also Tagschicht und Nachtschicht, sind zwei 12-Stunden-Schichten. Und auch da wird dann geschoben, was passt besser rein. Es gibt Produkte, die einfacher zu verarbeiten sind. Es gibt Produkte, die schwieriger sind. Es gibt dann plötzlich dringende Produkte, Musteraufträge, die in 3 Tagen durch die Fertigung durch müssen. Bei anderen Produkten habe ich 28 Tage Zeit. Und das ist eine unglaubliche Komplexität, die dann wirklich zwischen Büro, den vier Planern und den Abteilungsleitern dann immer hin und her gespielt wurde. Und wenn es dann manchmal schwierige Projekte waren und die dann 3 Tage irgendwo standen, das hat dann aber wirklich mal 3 Tage niemand gemerkt. Und dann hieß es plötzlich, warum hast du den Liefertermin nicht mehr? Und wir hatten zu der Zeit eine Liefertermintreue von 80%, 84%. Wir waren happy, wenn wir mal Richtung 90 gingen. Wir haben die 90 aber nie geschafft. Und dadurch entstehen ja ganz viele Probleme mit unseren Kunden, mit der Logistik. Dann passt es auf die Seefracht nicht mehr, auf die Luftfracht nicht mehr. Es hat ja ganz viele Auswirkungen, nicht nur kostenseitig, aber auch einfach Arbeitsaufwand und Kundenzufriedenheit und alles, was dazugehört. Und das lag wirklich, das Gold, das zu heben galt, lag in der Fertigung.
Ja. War das für euch dann auch der Hauptdruck, was zu ändern? Oder gab es da so einen Punkt, wo du sagst, das war am Ende ausschlaggebend zu sagen, hey, wir müssen uns jetzt mit dem Thema Feinplanung beschäftigen?
Also wir haben uns schon lange damit beschäftigt. Viele Diskussionen, es gibt ja auch viele ERP-Anbieter und wir hatten damals angefangen, ein MES-System bei uns einzuführen, Transparenz reinzubringen. Wir haben das Radical Transparency bei uns dann genannt. Und das war so der erste Schritt, um einfach mal Klarheit reinzubringen. Dank Pilot und der Kontakt kam zustande über einen Werkstudenten bei uns, der 2005, 2006 an der KIT studiert hat. Ist ein alter Bekannter vom Christian auch. Und wir waren über LinkedIn verknüpft und der kontaktierte mich dann. Und dann war, du pass mal auf, wir haben hier ein ganz tolles Produkt. Ihr produziert ja recht komplex, was in eurer Fertigung passiert. Guckt ihr das mal an. Und es war relativ einfach. Also A war natürlich das Vertrauen da. Aber das Entscheidende war dann wirklich die Zahlen, mit denen er gearbeitet hat. Er hat mir gesagt, Daniel, ich hole bei euch 10-20% Maschinenauslastung raus. Das bedeutet ja im Umkehrschluss, dass ich 10-20% weniger Investitionen tätigen muss. Zumindest in manchen Bereichen.
Lasst uns das mal noch im Hinterkopf behalten, was ihr nachher auch hinbekommen habt, ja, um dann noch nicht schon zu viel vorwegzunehmen. Weil wir wollen ja nachher auch noch über KPIs reden.
Das war das eine Argument. Genau, KPI nachher noch. Ein Satz noch, der ganz wichtig war, und dann war es wirklich die Liefertreue. Mhm. Also das war ganz wichtig, weil das war mit so viel Unzufriedenheit bei uns verbunden, mit so intern und extern, dass wir gesagt haben, wir wollen nicht mehr auf diesem Niveau arbeiten, wir wollen uns an der Stelle verbessern. Und da war das Bewusstsein war vorhanden. Und dank unseres gemeinsamen Bekannten haben wir dann diesen Schritt gewagt. Und was dann daraus geworden ist, sprechen wir bestimmt gleich.
Ja, genau. Also da können wir auch jetzt schon direkt drüber reden. Also wie hat sich jetzt dieser Prozess verändert? Also du hast vorhin beschrieben, wie ihr in Excel geplant habt, in Silos, ja, mit den ganzen Abstimmungen und dem Hin und Her. Wie läuft die Feinplanung heute bei euch?
Genau. Ich erzähle erst mal, wie wir da hingekommen sind, wo wir heute sind. Weil das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Prozess, der für alle auch wichtig ist, die so ein Projekt angehen. Also wir haben dann erstmal in IT investiert. Ne? Also Top-IT, haben unsere IT im Shopfloor auch verbessert, dass überall gute Anbindung war. Es war ein IT-Projekt bei uns. Also wir haben dann die Leute hier bei uns in der IT-Abteilung motiviert und engagiert. Kollegen von Christian kamen dann zu uns nach Sichuan. Aber es war ein reines IT-Projekt. Und wir haben dann es hat dann so 3 bis 6 Monate gedauert, bis wir verstanden haben, das ist überhaupt kein IT-Projekt. Es geht hier um ein Mindset-Change. Mhm. Und das war eigentlich der Durchbruch. Es wurde auf Pilot geplant, also es wurde nicht mehr in Excel geplant. Die Pläne kamen dann aus Pilot. Circa alle 30 Minuten einen neuen Plan. Und das Tolle, was wir dann festgestellt haben, wir konnten den Plan der Software, das eben vorgeben, was wir wollten, maximalen Output oder optimale Liefertreue. Mhm. Weil diese beiden KPIs, die konkurrieren ja miteinander.
Ja.
Und da haben wir uns für die optimale Liefertreue entschieden. Mussten dann aber feststellen, dass sich am Anfang gar nichts so richtig verbessert hat. Und dann hieß es immer, die Pläne passen nicht. Und wir haben dann wirklich nach ein paar Monaten eben festgestellt, es war dann Mitte letzten Jahres, wo wir dann gesagt haben, wir müssen unsere KPIs verändern. Weil die KPIs hatten wir nicht verändert, die waren nach wie vor bei den 60.000 Square Feet, die ich vorhin genannt hatte, pro Abteilung als Output. Jetzt kamen wir die Pilotpläne. Mit den Pilotplänen hatten sie aber überhaupt nicht mehr die Möglichkeit, die 16.000 zu erreichen. Die waren halt dann irgendwann bei 15.000, 15.500, weil es eben nach Liefertreue ging und nicht mehr nach maximaler Maschinenauslastung. Wir konnten es dann hochziehen, um zu zeigen, nee, Vorsicht, der Pilot kann das auch, die optimale, der kann sogar noch mehr als 16.000 rausholen. Aber unser Ziel war es nicht, an der Stelle besser zu werden, sondern an der Stelle Kundenzufriedenheit für Liefertreue. Und dann sind wir nach einem halben Jahr ins Change Management vom Mindset eingestiegen. Mhm. Und das ist wirklich was ich jedem mitgeben möchte. Wichtig ist natürlich die Voraussetzungen, die technischen Voraussetzungen zu bringen. Kann Christian viel besser darüber sprechen und mehr dazu sagen. Aber dann wirklich als Unternehmer und das zu vermitteln, den Leuten zu vermitteln, was sind unsere Unternehmensziele? Und nach diesen Zielen dann die KPIs runterzubrechen. Und dann geht man in den Veränderungsprozess. Und wir haben dann Prämien ausgelobt. Das war ganz witzig, wo wir dann plötzlich gesagt haben, wenn eine Abteilung den ganzen Monat nach Pilotplan produziert, gibt es eine Prämie. Also okay. war dann einfach so ein kleines Budget zum Abendessen, zum Mittagessen, wo dann die Kollegen dann einen schönen Abend verbringen konnten. Also es ist nichts Großartiges, aber einfach um die Anreize, um das Bewusstsein zu schaffen. Leute, wir wollen was anderes erreichen auf der Ebene, um dann das größere Ziel mit der Kundenzufriedenheit mehr Aufträge zu generieren.
Also was war dann die große Veränderung, zu sagen, wir haben eigentlich eine andere Zielmetrik oder war die Veränderung wirklich zu sagen, naja, ich habe jetzt ein Planungssystem, was es vorgibt und ich passe jetzt eben nicht mehr alles manuell an?
Genau, das ist natürlich auch die ganzen Abteilungsleiter, ist ja auch ein bisschen eine Aufgabe von Macht. Von Einfluss von den Leuten zu sagen, jetzt wird das gemacht. Mhm. Und das war schwierig. Das war so, das Mittelmanagement war an der Stelle der Challenge. Und diese Veränderung dann zu sagen, diese Transparency, in der Fertigung geht ja auch mal was schief. Mhm. Auch wenn es keiner glauben mag, auch bei uns geht manchmal was schief, ist ja klar. Und das ist den einzelnen Abteilungen ja dann häufig auch sehr unangenehm. Und wenn du aber diese Transparenz reinbringst, durch die MES-Datenerfassung, durch die Pilotpläne, wenn die Lose zusammenbleiben müssen, man raubt der Fertigung ja Flexibilität. Mhm. Und diese Flexibilität tut ja erstmal, das tut den Mitarbeitern ja erstmal weh. Da kann man halt nicht mal zwei Nutzen einfach mal verschwinden lassen oder entsorgen. Das ist alles vorbei. Und da eine Atmosphäre des Vertrauens zu schaffen, zu sagen, nee, es gibt jetzt nicht keine Strafen oder keine Kritik oder so, sondern einfach diese Ehrlichkeit zu feiern, das ist ein Kulturwechsel. Und wir sind bei uns in China im Werk 600 Leute. Und es hat uns wirklich, ich würde schon sagen, Christian, du warst nahe immer dabei, eineinhalb Jahre gebraucht, um diesen Wandel hinzubekommen. Und ich würde sagen, dass wir jetzt nach seit 3-4 Monaten wirklich davon sprechen können, dass wir erfolgreich implementiert haben und nach wie vor optimieren. Weil jetzt natürlich auch bei uns die Balance kommt an Output-Optimierung. Ist klar, wenn viele Aufträge auch da sind, muss das wieder angepasst werden. Aber heute haben die Mitarbeiter das Vertrauen in die Kollegen, also die Kollegen von der Planung. Wir haben auch keine 4 Planer mehr, es sind heute noch 2. Aber das Vertrauen ist einfach da. Und auch zu wissen, wenn mal was angepasst werden muss, kann ich das machen. Mhm. Und 30 Minuten später habe ich einen neuen Plan. Und das ist so diese Kulturveränderung auf Arbeiter-, auf Mittelmanagement-Ebene, die heute wahrgenommen wird. Und für mich ist es sehr angenehm, für mich, für unseren Geschäftsführer, für unseren Chief Manufacturing Officer, den HB Young, ist es sehr angenehm, weil wir halt immer komplette Transparenz haben. Wo ist gerade welcher Auftrag? Und das ist so meine Vision für die Zukunft, für uns, dass wir das auch irgendwann integrieren können mit den Kunden, weil es passiert heute noch sehr häufig, dass Kunden nachfragen, klappt der Liefertermin, klappt. Und dass man da auch irgendwann hingehen kann und sagen, wir bringen es wirklich auf eine Plattform, wo der Kunde auch selber seine Aufträge dann in Echtzeit nachverfolgen kann.
Ja. Was ich toll finde, ist andererseits, wie du das beschreibst, ne, für den Mitarbeiter ist Transparenz vielleicht erstmal was abschreckend ist. Ja. Er gibt auch ein bisschen Hoheit ab, gerade im mittleren Management, aber für dich im Top-Management ist es natürlich super wichtig und hilfreich, diese Transparenz zu haben. Und ich fand es auch jetzt schön, wie du uns da ein bisschen mit in das Change-Management reingenommen hast. Was ich beim Change Management oft erlebe, ist, dass natürlich auch die Rolle von Daten sich verändert und dass Daten viel besser gepflegt sein müssen. Wie war das bei euch?
Ja, also natürlich waren unsere Daten auch nicht optimal gepflegt. Und da war dann unser Partner Pilot manchmal am Fluchen, gerade am Anfang, wo dann die Produktion gemeldet hatte, Pilot gibt keine guten Produktionspläne, mit denen können wir nicht arbeiten, wir machen weiter auf Excel. Dann kam zurück, ja, wir haben ja keine guten Daten. Ne? Also das steht ja gar nicht drin. Und es waren wirklich am Anfang noch Situationen, wo dann einfach was produziert wurde, was gar nicht im Plan war, weil dann ein Sales beim Produktionsleiter angerufen hat und gesagt hat, hey, ich brauche diese Platten ganz, ganz dringend. Alles klar, die nehme ich auf meinen Wagen und schiebe diesen Wagen halt durch die Produktion durch. Da wird jemand abgestellt. Christian, du lachst, das haben wir ja alles dann erlebt. Das ist gelebte Realität. Und es ist ja auch erstmal mit Good Intention. Ne? Das ist ja hochmotiviert und erstmal für den einzelnen Kunden hat es ja auch Vorteile. Was Mitarbeiter natürlich immer verstehen müssen, dass jeder Kunde ist wichtig. Und wenn ich einen Kunden bevorzuge, compromise ich das ja. Also es hat ja einen Impact auf andere Aufträge für andere. Und da dieses richtige Niveau zu finden, das die richtige Balance, die kann halt nicht auf dem Shopfloor getroffen werden. Mhm. Die muss strategisch runtergebrochen werden. Und wir haben Endkunden von zum Beispiel BMW oder Renault, die bei uns laufen. Da hängen ja ganze Linien da hinten dran. Ist eine ganze Maschinerie dahinter. Die Leiterplatte ist ja, die Lieferketten sind ja global so integriert. Und da ist die Feindplanung für mich ist es nochmal wie eine Art Versicherung auch. Einfach so eine, gibt mir eine gewisse Ruhe zu wissen, nee, das ist total datenbasiert mit den Zielen, die wir jetzt vorgegeben haben, vom Management in Abstimmung mit der Produktion. Da gab es verschiedene Runden. Pilot war vor 4 Wochen nochmal für eine Woche, waren ein paar Kollegen bei uns im Werk in China. Das wird immer wieder diskutiert und immer wieder angepasst. Also das ist auch, wir schätzen da die offene Kommunikation auch. Wir sind ein offenes Buch für Pilot, das hatte ich am Anfang zugesagt. Und genau so funktioniert es auch, weil wir haben mittlerweile alle on board und diesen Change geschafft. Und es ist einfach wunderbar. Wir haben in den Büros in Deutschland und in Hongkong mittlerweile Bildschirme hängen, wo wir in Echtzeit auch die Produktion sehen können, dank Pilot. Also das ist so der erste Schritt, wo wir hinkommen wollen.
Was mich da interessieren würde, ist, du hast vorhin gesagt, ihr könnt alle 30 Minuten quasi neu planen, aber das überfordert ja wahrscheinlich auch so eine Produktion. Also wie macht ihr das in der Praxis? Wie oft plant ihr neu? Wie sieht da der Prozess aus?
Ja, wir planen tatsächlich alle 30 Minuten neu, wobei wir geben das immer in die Produktion rein vor Schichtbeginn und dann teilt die Schicht auf. Und das ist so wird erstmal angefangen, mit dem Plan vom Schichtbeginn wird angefangen. Und wenn es dann dramatische Änderungen gibt, dann wird eingegriffen. Aber dann wird natürlich in der Schicht erstmal geplant mit der Flexibilität, die wir mittlerweile haben. Aber die funktioniert nicht vollautomatisch, da muss dann wirklich noch eingegriffen werden. Also das wird dann gemeldet und pass auf, dir Supervisor, hier ist was sehr, sehr Dringendes, das muss jetzt vorgezogen werden und dann wird in der Schicht nochmal angepasst. Mhm. Aber generell ist es wirklich von Schicht zu Schicht geplant. Was heute aber nicht mehr passiert ist, wenn Sachen fertig gemacht werden müssen in einer Schicht, dann werden die auch fertig gemacht. Weil es gibt natürlich einfache Aufträge und schwierige Aufträge. Und wir reden ja von Menschen. Und ich denke, es ist auch menschlich zu sagen, du pass auf, der passt mir heute wunderbar rein. Der Auftrag, den ziehe ich durch. Dafür lasse ich die zweimal für die Nachtschicht stehen. Dann habe ich vielleicht Kollegen in der Nachtschicht, die damit auch nicht klarkommen. Dann steht es bis zum nächsten Tag. Und solche Situationen haben wir bei uns im Werk in China heute ausgeschlossen. Und da sehe ich auch den großen Unterschied zu unserem Werk in Thailand. Da starten wir das Projekt jetzt gerade, Pilot-Implementierung. Das gehen wir jetzt an, dass wir es im Laufe des nächsten Jahres implementieren, weil da planen wir heute noch mit Excel. Und da gibt es heute noch solche Situationen, wo auch Aufträge einfach mal in verschiedenen, also gerade im Fräsen zum Beispiel, dann stehen bleiben für 2-3 Tage, weil es keiner meldet, weil es keiner sagen möchte, dass sie damit Probleme haben. Und sowas ist natürlich mit dieser Radical Transparency ausgeschlossen.
Ja, super. Schönes Beispiel aus der Praxis, was sich dann auch verändert. Ja.
Absolut.
Christian, ich möchte jetzt mit dir ein bisschen mehr über die Technologie reden.
Ja, vielleicht noch ein Kommentar dazu, Tobias. Also spannend war aus meiner Sicht auch bei Starteam, dass man tatsächlich den Schritt gegangen ist, MES und Pilot gleichzeitig einzuführen. Das war ein mutiger Schritt. Das ist auch ein Schritt, der so selten gegangen wird. Das hat funktioniert. Das macht natürlich ein Projekt auch länger, das ist auch klar. Aber so hat man eigentlich Daten und Planung sozusagen gleichermaßen mit eingeführt und mit hochgezogen und genau auch dieses Wechselspiel gehabt, was Daniel beschrieben hat. Das muss man sich natürlich sehr genau überlegen, wie man das machen möchte, ob man sich das zutraut, beides gleichzeitig zu machen. Wir brauchen auch nicht unbedingt ein MES als Grundlage. Es braucht halt eine Art von Feedback. Also BDE ist mal das Erste, was man braucht. Aber das ist was ich auch jedem empfehlen würde, sich das wirklich einmal zu überlegen, wie man das genau gestalten möchte.
Ja.
Wichtiger Punkt, Christian, stimme ich dir voll zu. Da hatten wir Schwächen im MES und deshalb hatten wir auch Probleme am Anfang natürlich euch zu implementieren. Absolut richtig.
Christian, das ist jetzt genau der richtige Übergang, weil ich mit dir über die Perspektive eines Technologieunternehmens reden möchte. Und als allererstes, kurz und knapp, was hat dich an dem Projekt begeistert?
Das war, du musst ja überlegen, Tobias, wir sehen uns immer noch als Startup, ne? Auch wenn wir jetzt schon da ein paar Jahre unterwegs sind in dem Bereich. Und das war ein Projekt in China. Also allein das muss man sich mal überlegen. Deutsches Startup macht jetzt ein Digitalisierungsprojekt in China. Das war uns von Anfang an bewusst, dass das eine riesen Herausforderung wird, aber wir hatten das volle Vertrauen von Daniel und von Top-Level-Management. Und allein das schon war faszinierend, das zu erleben, die chinesische Kultur, ja, während der Deutsche dir in seiner Direktheit, ja, da musste er manchmal auch ein bisschen bremsen, aber auf der anderen Seite braucht es eben auch Direktheit und direktes Feedback, ja. Und das sind Dinge, die funktionieren dann in China anders und das muss man lernen. Und das war für uns durchaus ein absolut faszinierendes Erlebnis. Das war so der eine Punkt. Der zweite Punkt war, als wir das damals angefangen haben, war das unser erstes echtes Projekt in der Elektronik. Mhm. Und Daniel selbst hat uns damals auch vorausgesagt, er hat gesagt, Christian, liebe Pilot, in der Elektronik sehe ich da ein Riesenpotenzial. Und zwar nicht nur im Leiterplattengeschäft, sondern tatsächlich auch in der Leiterplattenbestückung. Und wir konnten das damals noch nicht so richtig greifen, aber ich sag mal, über die Erfahrungen dann mit Starteam und dann folgend, tatsächlich, es hat sich genauso eigentlich bewahrheitet, wie Daniel das auch vorausgesagt hatte, dann mit mehreren Kunden im Bereich der Bestückung, hat sich auch unser Elektronik-Know-how tiefgreifend weiterentwickelt. Und das war, also damals war wirklich Startium für uns eigentlich dieser Trigger. Mhm. Das waren einige faszinierende Erfahrungen, die wir da machen konnten.
Super, es ist schön, wenn man nicht nur einen Kunden voranbringen kann, sondern selber auch noch einiges dann auch lernt. Ihr habt jetzt dieses Jahr den Siemens Industrial AI Award gewonnen. Und das ist ja auch eine große Auszeichnung. Mich würde interessieren, was ist bei euch da anders, wenn wir über die Technologie reden? Also was zeichnet euch da aus, dass ihr am Ende auch so einen Preis gekriegt habt?
Zunächst mal gibt es einige Feinplanungen am Markt. Ja, also oftmals ist es so, dass in ERP-Systemen zum Beispiel sehr stark manuell geplant wird. Ja, also da hat man seine Plantafel und dann wird eben nicht im Excel-Sheet editiert, sondern halt in irgendeiner grafischen Oberfläche. Und das Ganze ist eigentlich wenig algorithmisch unterstützt. Das ist so eine Kategorie von Feinplanungslösungen, die es gibt. Was wir machen ist, wir optimieren mehrere KPIs gleichzeitig. So, das klingt jetzt sehr mathematisch, aber was heißt denn das eigentlich? Der Daniel hat vorhin kompletten Kontext gegeben. Mhm. Der Daniel hat nämlich gesagt, wir haben am Anfang auf Lieferterminentreue optimiert. Wir können aber auch auf Auslastung optimieren. Und was Pilot auch kann, es kann auch auf beides optimieren. Und wichtig ist tatsächlich, dass man diese Balance auch findet, weil da gibt's eigentlich so den optimalen Arbeitspunkt, wo ich sozusagen fast meine maximale Lieferterminentreue habe, aber tatsächlich meine Auslastung deutlich steigern kann und quasi mehr oder weniger den gleichen Arbeitspunkt habe in der Lieferterminentreue. Und dadurch, dass wir das so machen, dass wir mehrere KPIs explizit optimieren, ja, und das ist dann die Unternehmensstrategie. Das heißt, jeder Plan, der gerechnet wird, folgt dieser Unternehmensstrategie und setzt die quasi in die Praxis um. Das machen nur wenige so. Es gibt Lösungen, die machen das so. Wir hatten das Glück, uns auch mal gegen eine der größten Lösungen am Markt tatsächlich benchmarken zu dürfen. Das ist jüngst passiert und das wissen viele nicht. Also man liest dann, Pilot gewinnt diesen Industrial AI Award, wie du sagst. Aber um da überhaupt zugelassen zu werden, wurden wir von Siemens zutiefst gebenchmarkt. Mhm. Und zwar gegen eine Bestandslösung am Markt, nämlich die Siemens-Lösung, die auch tatsächlich sehr, sehr mächtig ist. Also Siemens ist unglaublich breit, die haben im Prinzip eine Lösung für alle Branchen. Das haben wir nicht. Ja. Wir haben gewisse Kernbranchen, aber dort sind wir richtig stark. Und so durften wir dann da antreten und hatten dann ein Problem bekommen, was wir lösen mussten. Und haben dann gezeigt, wir mussten drei KPIs gleichzeitig optimieren im Vergleich zur Benchmark-Lösung. Und die haben wir verbessert, alle drei, zwischen 9% und 26%.
Stark.
Das heißt, für das gleiche Problem eine Lösung gefunden, die zwischen 9% und 26% die relevanten KPIs verbessert. Und das war dann auch der Moment, und das war ja auch von Siemens im Übrigen sehr stark, wo Siemens nicht gesagt hat, oh Gott, da gibt es einen, der kann das in bestimmten Fällen besser als wir, sondern wo Siemens gesagt hat, das ist doch super, ich muss ja nicht alles selber bauen. Ja, genau dafür gibt es Technologiepartnerschaften. Und das war so einer der Auslöser. Also das heißt, kurzum, wir finden für die gleichen Probleme, wenn sie komplex sind, deutlich bessere Lösungen als Wettbewerberlösungen. Ein weiteres Kriterium für Siemens war auch, dass man Pilot weitaus leichter einführen kann als solche traditionellen, großen, monolithischen Systeme. Das ist halt sehr modern gebaut, über Schnittstellen etc. Und dann ist es war ein weiteres Kriterium tatsächlich die Tiefe, was wir abdecken können. Ich nehme jetzt mal eine Elektronikfertigung als Beispiel. Und zwar, Daniel hat es vorhin angesprochen, eine Bestückung. Mit SMT-Linien, da hat man Rüstzeiten. Dann gibt es Handbestückungsprozesse. Dann gibt es AOI. Ich habe vielleicht Lötprozesse, die aber dann wieder nur für bestimmte Baugruppen relevant sind. Und auf einmal habe ich Flaschenhälse, die können wandern. Diesen Monat ist das ein Flaschenhals und nächsten Monat, da ist der Produktmix anders, dann habe ich einen anderen Flaschenhals. Und das ist unglaublich schwer, sowas mit einem Algorithmus, den wirklich so zu konfigurieren, dass er das löst. Und da sind wir halt extrem stark. Und dann kommen noch dazu Montagethemen, die wir dann in der Bestückung sehen. Und da muss man sich wirklich mal vorstellen, das geht so weit runter, dass das Personal, was bestimmte Baugruppen fertigen kann und andere nicht, ja, wir hatten es bei einem Kunden jüngst gesehen, da gibt es dann die eine Person, die ist doppelt so schnell wie alle anderen, weil die zwei Teile gleichzeitig greift. Eins mit der rechten, eins mit der linken Hand. Das kriegt aber sonst keine Person hin. So, und das sind dann halt Dinge, die können wir auch noch mit berücksichtigen. Die muss man nicht berücksichtigen. Also Pragmatismus ist da tatsächlich sehr wichtig. Aber wir können diese Tiefe gehen, wenn tatsächlich notwendig. Ja. Und das ist einfach eine absolute Stärke von Pilot.
Wie kriegt ihr das technologisch hin, dass ihr das so viel besser macht?
Wenn du guckst, ja, ich bin Head of Sales bei der Pilot, selber im Bereich Machine Learning tatsächlich promoviert. Und das spricht dann, glaube ich, auch schon für die DNA in der Pilot. Also wir haben Leute, die viele davon kommen vom KIT, Leute aus Aachen, also alles sehr etablierte Universitäten, algorithmisch sehr stark. Aber ganz ehrlich, das Algorithmische ist eine Sache. Das reicht aber nicht, sondern du brauchst auch die Verständnis für die Praxis und für die Realität. Und wir haben dann einen großen Vorteil, weil wir Pilot aus der Firma Anacision ausgegründet haben und die Firma Anacision hatte Projektgeschäft gemacht. KI in der Produktion. Sehr, sehr, sehr viele Projekte gesehen. Und das hat uns überhaupt erst in die Lage versetzt, zu erkennen, was ist denn eigentlich in der Praxis relevant. Es wird unheimlich viel Forschung an Universitäten betrieben und das finde ich auch gut. Das finde ich absolut essentiell wichtig. Wichtig ist aber auch, dass du das dann zusammen mit der harten Realität wirklich in die Praxis bringst. Und da hatten wir einfach über Jahre hinweg die Möglichkeit, aus der Praxis zu lernen. Und das, was wir dann an Technologie gebaut haben, das haben wir wirklich mit produzierenden Unternehmen letztlich zusammengebaut. Und da zähle ich Starteam ganz, ganz klar mit dazu.
Ja, an der Praxis dann entsprechend gezeigt, dass es auch funktioniert. Bevor wir dann zum Abschluss kommen, würde mich noch interessieren, wie läuft so eine APS-Einführung ab? Also gibt es da so einen Schritteplan, wo du sagst, okay, die 3-4 Schritte muss man durchlaufen und dann funktioniert das?
Ja, also es gibt für mich so ein paar Dinge, die wir zum Teil auch schmerzlich gelernt haben, kann man glaube ich wirklich so sagen. Nehmen wir Starteam als Aufhänger. Wir haben bei Starteam damals angefangen, haben gesagt, Mensch, der Bohrmaschinenbereich, das ist der Flaschenhals der Produktion und haben eigentlich versucht, diesen Flaschenhals optimal zu modellieren. Und haben wir relativ schnell gemerkt, das ist gar nicht so gut. Und zwar im Hinblick auf, was Daniel gesagt hat, das Thema Change Management. Und wir haben mitgenommen, es ist eigentlich wesentlich besser, wenn du sozusagen in der Produktion erstmal in der Breite vorgehst. Ja, du nimmst die verschiedenen Bereiche mit rein, gar nicht so tief, gar nicht jede Funktionalität, das brauchst du erstmal gar nicht, sondern machst erstmal einen relativ einfachen Plan, aber das dafür sehr schnell. Das heißt, wenn du in so ein Projekt gehst, und das ist auch tatsächlich meine Guidance für produzierende Unternehmen, die eine Feinplanung einführen wollen, hört auf, irgendwie monatelang erstmal nur Stammdaten zu pflegen, das bringt nichts. Weil die Leute auf dem Shopfloor, die merken nach 3 Wochen, dass ihnen niemand auf die Finger haut, wenn sie Fehler machen oder wenn sie es einfach nicht tun, wenn die Daten nämlich in der Praxis nicht benutzt werden. Und deswegen war für uns so ein Learning, schrittweise vorgehen. Erstens, möglichst schnell, möglichst viel in der Breite draufbringen. Dann lässt man halt erstmal die Schichtpläne oder die Skillsets oder solche Details weg oder vielleicht auch Rüstzeiten erstmal weg, ja, und macht relativ schnell einen Plan. Und dann geht man iterativ tatsächlich vor. Und wir sind mittlerweile so unterwegs, dass wir ein produzierendes Unternehmen in die Lage versetzen, nach ungefähr 6 Monaten mit den ersten wirklich vernünftigen, also nicht rudimentären, sondern mit den ersten wirklich vernünftigen Plänen dann auch in der Praxis unterwegs zu sein. Und wenn man dann hinten raus sagt, jetzt möchte ich aber noch mehr von den Schultern Einzelner nehmen, zum Beispiel auf dem Shopfloor, ja, dann geht man halt noch ein Stückchen tiefer. Das geht dann aber auch mit sehr wenig Aufwand tatsächlich. Also deswegen, das sind so unsere Learnings und wie wir da vorgehen, Schritt für Schritt in die Breite. Und dann mit wenig Funktionalität, aber natürlich der wesentlichen Funktionalität anfangen. Wir haben da mittlerweile auch standardisierte Vorgehen. Da kommt man in der Regel, ich sage mal, mit einem 2-Stunden-Termin, mit einer planenden Person, kommt man schon extrem weit und versteht eigentlich sofort, was es am Anfang braucht und was dann auch noch in Schritt 2 oder vielleicht auch in Schritt 3 dann reicht oder vielleicht auch gar nicht notwendig ist.
Super, danke dir, Christian. Zum Abschluss möchte ich mit euch noch einen Ausblick wagen. Und da fangen wir mit dir, Daniel, an. Wie sieht es bei Starteam aus? Was sind da bei euch die nächsten Schritte rund um das Thema Feinplanung?
Ja, nachdem China, wie berichtet, erfolgreich aufgesetzt wurde, geht es jetzt nach Thailand. In Thailand sind wir 210 Leute. Ähnliche Technologien, nicht ganz so viele, also von daher etwas einfacher und vor allem auch mit der Erfahrung natürlich. Also wir transferieren natürlich jetzt das Programm und können ganz viel mitbringen aus China. Und das ist für uns der nächste Schritt jetzt. Das Vertrauen in die Kollegen von Pilot ist groß. Das ist einfach gewachsen jetzt über die letzten 1,5-2 Jahre, wo wir zusammenarbeiten und nicht nur bei mir, sondern auch bei den Kollegen. Und deshalb werden wir viel schneller an der Stelle sein. Und irgendwann, vielleicht in 1,5-2 Jahren, geht es dann nach Italien. In Italien haben wir seit letztem Jahr einen Musterdienst. Und gerade da sehe ich große Vorteile, weil da geht es ja um Tage, da geht es um Stunden. Und gerade da hoffe ich dann auch für die Kunden dann mehr Transparenz zu bringen. Weil darum geht es ja am Ende. Wir machen das ja nicht für unseren Spaß. Es geht ja darum, dass wir einen Wettbewerbsvorteil dadurch erreichen. Und den erreichen wir. Wir lernen durch dieses andere Herangehen von Christian und den Kollegen, anders zu denken, Dinge nochmal neu zu betrachten und dann in diesen unglaublich konstruktiven und wertvollen Diskussionen für jedes Unternehmen das Beste, also für uns auch für die unterschiedlichen Standorte, das Beste rauszuholen. Und da freue ich mich jetzt auf die nächsten Schritte. Christian, du warst in Thailand vor ein paar Wochen, hat ein paar schöne Tage zusammen und ja. Wie du da einsteigst, schon mal als Vorbote, sage ich mal, bevor jetzt die Kollegen vom Projektmanagement kommen. So macht Zusammenarbeit Spaß.
Ja, super. Christian, wie ist es bei euch jetzt aus technologischer Sicht? Wo siehst du Potenziale für die Weiterentwicklung? Was habt ihr da geplant?
Ja, also es sind so verschiedene Stoßrichtungen, die aus unserer Sicht relevant sind. Das eine, ich hatte es vorhin schon so ein bisschen angeteasert, das geht so in die Richtung Ökosysteme. Also Beispiel jetzt Siemens. Wir sind jetzt zum Beispiel neuerdings auf dem Siemens Accelerator, auf dem Marketplace tatsächlich verfügbar. Es gibt jetzt auch mehr und mehr Unternehmen wie MES-Anbieter, die dann Integrationen auch gegen Pilot bauen wollen. Also das ist was, wo wir technologisch tatsächlich vorstoßen werden, noch mehr Pilot dann auch standardmäßig gegen Standardlösungen am Markt zu integrieren. Das Zweite ist so aus technischer Perspektive, was Weiterentwicklung der Lösung angeht. Und da möchte ich einfach mal so ein Beispiel geben, um so ein bisschen unsere Denkweise auch darzulegen. Man kann auch heute schon mit Pilot Simulationen anstoßen. Was wäre denn, wenn? Was wäre denn, wenn ich Samstag eine extra Schicht einlege, etc.? Was wäre denn, wenn ich aus einem Auftrag jetzt einen Expressauftrag mache? Und heute ist das funktioniert, ja, das geht. Da gibt es halt einen Planer oder eine Planerin und die Person, die macht das dann entsprechend. Und unsere Gedanken gehen aber schon einen Schritt weiter, nämlich in die Richtung, nehmen wir mal den Expressauftrag, stell dir das einfach mal vor, Kunde des produzierenden Unternehmens, ja, Daniel, du wirst jetzt gefragt, hier, können wir da nicht einen Expressauftrag draus machen oder können wir das nicht 3 Wochen früher liefern? Ja, und jetzt die planende Person, die wird erstmal simulieren, was passiert denn damit? Ja, aber vielleicht wäre es ja so, dass 3 Wochen früher liefern wirklich übel ist, was die Effizienz in der Produktion angeht. Ja, wo wirklich dann die Effizienz auch leidet, ja, kann man machen, aber die Effizienz leidet. Und unsere Gedanken gehen eigentlich dahin, tatsächlich Pilot auch zu nutzen, um proaktiv schon einen Vorschlag zu machen und zu sagen, ja, du kannst Expressauftrag machen. Wenn du das machst, dann passiert das Folgende. Und wenn du den Auftrag so lässt, wie er ist, dann passiert das. Aber guck mal, wenn du den 8 Tage nach vorne ziehst, dann tut es dir eigentlich kaum weh. Na? Vielleicht wäre das ja eine gangbare Lösung. Wir können und wir wollen dann gar nicht entscheiden als Pilot, ob das dann der richtige Weg ist. Aber quasi noch mehr den Planer tatsächlich in die Lage zu versetzen, die richtigen Gespräche, die richtigen Diskussionen dann auch führen zu können. Und technologisch können wir das, weil dadurch, dass wir in der Cloud gebaut sind, ja, als Cloud-Lösung, als native Cloud-Lösung auch verfügbar sind, können wir mehrere Läufe ohne weiteres parallel orchestrieren. Ne? Und das gibt halt technisch nochmal ganz andere Möglichkeiten dann auch, tatsächlich technologisch unseren Vorsprung daraus zu bauen.
Super. Ja, also die Vorstellung zu sagen, ich mache nicht nur eine Simulation von dem Szenario, sondern ich kriege dann auch am Ende aktiv Vorschläge. Ja, das klingt so nach einem Traum eines Planers, würde ich sagen. Vielen Dank euch für den Einblick. Vielen Dank an dich, Daniel. Vielen Dank an dich, Christian, für den Praxiseinblick zur Frage, wie Feinplanung heute aussehen kann.
Tobias, vielen Dank.
Vielen Dank auch von meiner Seite. Tobias, hat Spaß gemacht mit euch.
Das war der Fabrik der Zukunft Podcast mit deinem Host Tobias Herwig. Hat es dir gefallen? Dann schreib mir eine Bewertung bei Apple Podcasts und empfehle mich in deinem Netzwerk weiter. Vielen Dank für deine Unterstützung.